Da! Guckt euch das Tor an! Oh mein Gott! Robben, bist du's?
Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich glaube, das ist die 32. Ist das richtig?
31. Die 31.
Die 31. Ja. Die 31. Folge. Ja, herzlich willkommen an alle. Ich bin Kenneth, auch besser bekannt als Captain Tsubasa. Der ein oder andere aus der FIFA-Szene wird mich vermutlich schon mal gehört haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf meinen ersten Podcast, wo ich selber teilnehme. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf das lockere Gespräch mit euch beiden und ja, dann können wir loslegen.
Okay, ich glaube, wir befreien ihn jetzt kurz aus dieser Moderatorenrolle. Danke, Kenneth, dass du dabei bist. Mit dabei natürlich auch der Mero.
Ja, hallo.
Und das ist jetzt so eine Folge, die wir eigentlich nicht zum geregelten Termin aufnehmen, sondern am Wochenende. Das heißt, wir stecken unter anderem mitten in der Weekend League. Vielleicht reden wir auch darüber. Ich habe nämlich auch gesehen, Kenneth, du hast ja auch gespielt. Beziehungsweise bist dabei, werden wir nachher nochmal aufgreifen. Ich spiele es auch. Schande über mein Haupt. Deswegen stehen uns jetzt nicht so viele Themen zur Verfügung wie sonst eigentlich, weil einfach die Zeit zwischen den Aufnahmen nicht so lang war. Trotzdem haben wir einige Themen und Kenneth hat sicherlich den ein oder anderen Insight auch, denn er war ja schon Coach, er streamt immer noch und hat auch viel gestreamt, ich glaube früher deutlich mehr, ne? Also als so in den letzten 1,5 Jahren wahrscheinlich.
Genau, richtig.
Er war Coach, da ist, denke ich, glaube ich, das mit Riyad bei den Playoffs, glaube ich, so das Markanteste gewesen, oder? Mhm. Oder dann auch beim Grand Final der Virtual Bundesliga vergangene Saison.
Genau.
Also du hast auf jeden Fall aus der FIFA-Szene sehr viel zu erzählen. Deswegen sehr schön, dass du dabei bist, Kenneth. Und lass uns doch vielleicht einfach mal ganz kurz, damit wir das Thema weg haben, mit der Weekend League starten. Wie stehst du aktuell? Wie viel Spaß hast du?
10-1. Geht so. Spaß. So haben wir es ganz schnell weg. Nee, also ich habe aktuell tatsächlich wieder einigermaßen mehr Spaß als in den vergangenen Wochen, weil ich wieder mit einem Team spiele, was mir durchaus viel Spaß macht durch die Foot-Birthday-Aktion. Ich spiele jetzt aktuell den Bellarabi, den Havertz, Guerrero, also den Da Costa, der macht mir brutal viel Spaß. Also das Bundesliga-Team macht mir sehr, sehr viel Spaß, mit dem ich gerade spiele. Der Haaland vorne drin überragt immer noch. Ich glaube, der hat mittlerweile jetzt über 500 Scorer in 250 Spielen. Der hört einfach nicht auf. Also ich glaube, ich habe das vierte Spiel verloren. Das ging aber auch in Ordnung. Ansonsten, ja, die ersten 10 Spiele sind dann immer so ein bisschen random von den Gegnern. Aber das war noch annehmbar. Ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Auf jeden Fall.
Da stehe ich tatsächlich gar nicht so viel schlechter. Ich stehe aktuell 10-2 und habe auch mich die ersten Spiele. Ich habe erst mal gedacht, okay, ich mache das nur, wenn ich mir irgendwie jetzt nochmal so einen Fun-Spieler ins Team hole. Habe mir dann Raul Prime geholt, von dem ich leider echt gar nicht überzeugt war. Und habe mir so ein bisschen ein Team drumherum gebaut gehabt. Und jetzt habe ich umgebaut, weil ich dann Mbappé gezogen hatte. Einfach aus so dieser einen 84 plus SBC, die jetzt kam. Und habe den mit eingebaut, wieder mit Ben Yedder und so. Und plötzlich lief's. Da habe ich sogar dann ein Spiel in Unterzahl gewonnen, wo Kimmich irgendwie in der 7. Minute vom Platz geflogen ist oder so. Also plötzlich lief's. Ich bin aber schon sehr ängstlich heute, weil es immer so war, dass der erste Tag richtig gut lief und jetzt ab dem zweiten Tag ging gar nichts mehr. Ja. Deswegen, vielleicht werden es wieder nur 14 Siege und vielleicht geht's aber auch weiter. Mal gucken.
Der Klassiker. Man weiß es nie, wie es samstags weitergeht.
Nee, leider überhaupt nicht. Deswegen aber, Mero, du darfst gleich auch wieder mitreden.
Ich will bei dem Thema auch gar nicht mitreden. Ich bin so froh, dass ich einfach keine Weekend League spiele. Wenn ich mir immer anhöre und sehe, was da passiert. Ich habe, wie gesagt, ja die Weekend League für die Icon Swaps einmal gespielt, jetzt diese Saison wieder. Reicht dann auch, glaube ich, einfach für die nächsten 4 Wochen wieder, bis vielleicht bei den Icon Swaps nochmal was kommt. Ansonsten lasse ich da halt einfach die Finger von. Erstens, das macht keinen Spaß, aber das steht sowieso auf einem anderen Blatt. Ich habe jetzt tatsächlich, ich bin ja auch eigentlich mehr so ein Sammler. Das ist der einzige Grund, warum ich, wenn dann Weekend League spiele, eben für diese Swaps. Aber ich gebe jetzt tatsächlich auch langsam, habe ich in der letzten Folge angegeben, ja, diese Spieler nach und nach auch ab, weil es einfach zu viele werden auch. Ist cool, dass man so viele bekommt, aber das werden mir auch langsam einfach zu viele.
Ja, ich wollte jetzt gerade noch den Schlenk machen eigentlich zu dem tatsächlichen Turnierfeeling, weil da kannst du uns sicherlich cool was erzählen, Kenneth, dass so ein Turnier, weil das im Normalfall geht ein Turnier über 3 Tage, kommt ein bisschen drauf an, was für ein Turnier, die internationalen ja auf jeden Fall. Und wenn man diesen ersten Turniertag gut geschafft hat, das haben wir auch schon häufig gesehen, so, ich glaube, Salzow war auch mal irgendwie 7-0 mal irgendwann durch in der Swiss Round, ich glaube, in FIFA 18 noch, am zweiten Tag erste Runde raus. Wie geht man damit um? Was kann man vielleicht auch von Coach-Seite machen, um genau das zu verhindern, dass man so in diesen zweiten Turniertag geht, obwohl man richtig stark aufgespielt hat, und dann eben verhindern, dass es in so eine Katastrophe dann geht?
Ich glaube nicht, dass es immer direkt eine Katastrophe sein muss, wenn man im zweiten Tag dann reinstartet und direkt verliert. Die Spieler nehmen sehr viele Erfahrungen mit, würde ich sagen. Auch in Bezug auf die nächsten Turniere, dass sie wissen, wenn sie den ersten Tag gut überstehen und zu 0 oder zu 1 die Swiss Round beenden, dass sie sich niemals zu sicher sein sollten. Auch gegen Gegner, die vom Namen her vielleicht nicht die stärksten der Welt sind. Gerade die Brasilianer waren unberechenbar diese Saison bisher. Da hatte der Dullenmike auch schon die ein oder andere Erfahrung mitgemacht, diese Saison in Bukarest. Ja, es ist schwierig, sich auf diese Gegner einzustellen, die man nicht so gut kennt, weil man quasi nur das Gameplay hat vom Vortag, und FIFA ist halt immer noch so ein Stück weit Tagesform, wie man sich gerade mental fühlt und wie man dann seine eigene Leistung auch wirklich durchbringen kann, dass man sein eigenes Spiel ja dem Gegner aufzwingt und nicht andersrum. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn man das immer zu 100% hinbekommt, dann schaffen es die Deutschen ja auch relativ konstant immer weit, wenn man jetzt an einen Niklas Rasek denkt oder auch Dullenmike diese Saison sehr, sehr konstant. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer wirklich auf das nächste Spiel konzentriert und nicht schon aufs Bracket schaut, okay, wer könnte im Viertelfinale kommen, wer könnte im Halbfinale kommen. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Immer nur auf das nächste Spiel schauen, das ist genau das, was die Bundesliga-Trainer auch jedes Mal sagen, ich weiß, aber es ist halt wirklich so. Es macht keinen Sinn, noch weiter vorauszuschauen, bevor man überhaupt den nächsten Step erreicht hat, egal welcher Name da steht. Also ich glaube wirklich, dieser mentale Aspekt, dass man sowas in seinen Kopf bekommt und das verinnerlicht, ist enorm wichtig. Das habe ich diese Saison auch ein paar Mal erlebt. Ich coache diese Saison ja bei jedem Turnier bisher Dullenmike, und direkt beim ersten oder zweiten für Champions Cup, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau, hatten wir ja diese Situation, dass in der ersten K.O.-Runde dann Diogo, ein sehr starker Portugiese, auf uns gewartet hat, und ja, Dullenmike lag 0-4 hinten und hatte noch 60 Ingame-Minuten im zweiten Spiel Zeit, um ein 0-4 zu drehen, und Dullenmike war halt auch verständlicherweise, weil er ein, zwei Tore kassiert hat, die nicht so schön waren, sage ich mal, war er halt sehr, ja, was das Mentale angeht, sehr down. Und ich musste ihn da irgendwie so ein bisschen rausholen, dass er zumindest fair zu Ende spielt und das Spiel irgendwie beendet. Unser Glück war dann, dass, oder ja, doch kann man schon sagen, unser Glück, dass Diogo das 5-0 nicht gemacht hat. Als er allein aufs Tor zugerannt ist, und das Tor war frei, er hat es nicht getroffen, warum auch immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er sich da schon zu sicher war oder was auch immer da passiert ist, und im Gegenzug ist das 1-4 passiert, und dann hat Dullenmike das ganze Spiel tatsächlich noch gedreht und im Elfmeterschießen gewonnen, und so eine Erfahrung, die Dullenmike bei so einem Spiel mitgenommen hat, stärkt einen natürlich für den ganzen Turnierverlauf erstmal, aber auch für die Zukunft, und ich glaube, also solche mentalen Aspekte, dass man auch solche Rückstände drehen kann und dass man selber sowas erlebt, ja, stärken einen sehr in so einer Situation.
Interessanter Einblick, weil, also wir kennen von Stylo, bei der WM kennen wir diesen Ausruf, weiter, weiter, weiter. Wenn du neben Dullenmike sitzt oder saßt, was hast du ihm gesagt, um ihn dann auch zu pushen, dass er eben wirklich konzentriert bleibt, dass er zumindest, auch wenn er verlieren sollte, das irgendwie sauber noch über die Bühne bringt, dass es eben nicht so ist, okay, lässt dich abschießen und dann 30 Minuten machst du noch irgendeinen Quatsch oder so?
Ich habe da jetzt keinen bestimmten Ausruf, den ich bei ihm immer verwende, aber es ist ganz wichtig, von Coach-Seite immer positiv zu formulieren. Man darf unter keinen Umständen irgendwie sagen, verliere jetzt bloß nicht den Ball oder nicht zu hektisch spielen, weil dann ist genau diese Reaktion im Kopf, die hören dieses Nicht und die hören dieses Verliere, also diese negativen Wörter, die stoßen dann vor, und also die können das dann nicht so richtig schnell verarbeiten, und der Kopf denkt dann, okay, ich darf jetzt nicht den Ball verlieren, und dann verliert man den Ball, Weil wenn du sagst, halt den Ball, dann hält er den Ball. Wenn du sagst, verlier nicht den Ball, dann geht dieses nicht einfach verloren und er verliert den Ball. Das ist absolut krass. Ich habe das mit Julius letzte Saison, also Julius Kühle, da war der ja auch noch bei der VfL Wolfsburg Akademie, die ich da gecoacht habe. Mit ihm hatte ich da so einen kleinen Exkurs im Mentaltraining und was auch im FIFA E-Sport enorm wichtig sein kann. Und mit ihm habe ich das dann tatsächlich auch häufiger mal explizit getestet. Also klar, nicht direkt im Wettkampf, sondern in anderen Situationen, die sowas simuliert haben. Und es war sehr, sehr auffällig, dass genau das passiert ist. Wenn ich gesagt habe, also ich sage sowas nicht, aber wir haben es halt getestet. Wenn ich gesagt habe, verliere jetzt bloß nicht den Ball, dann hat er den Ball zu, ich sag mal, 90% verloren. Wenn ich gesagt habe, halt den Ball, hat er den Ball zu gefühlt 90% gehalten, erfolgreich. Also solche Sachen sind extrem wichtig im Coaching, dass man immer positiv bleibt und die Spieler versucht, ja, emotional auch so ein bisschen zu binden, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich selbst auch mit ihrem eigenen Spielstil weiter sicher fühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn Dullen Mike auf einmal, wenn er 0-2 hinten liegt, eine ganz andere Formation spielen will, dann sollte man ihm das am besten ausreden. Also ich nehme jetzt nur das Beispiel Dullen Mike, weil ich ihn diese Saison sehr gut kenne und sehr viel verfolgt und gecoacht und unterstützt habe. Dann sollte man wahrscheinlich bei einem 0-2-Rückstand nicht direkt sagen, okay, ändere jetzt was komplett, sondern versuch weiter dein Spiel durchzuziehen, weil du bist damit stärker als der Gegner. Und wenn man ihm sowas einredet, dann klappt es auch häufig. Und er braucht meistens eigentlich nur immer so das erste Tor, um dann selber zu wissen, okay, das läuft. Und dann blüht er auf. Und das war diese Saison ganz oft der Fall. Ja.
Ja, krass. Das sind doch einfach mal ein paar Einblicke, die vielleicht auch jeder für sich zu Hause mal mitnehmen kann, gerade auf der mentalen Ebene. Ich denke, so Dinge wie, ja, knappe Weekend-League-Spiele, wo wir eben das Thema Weekend-League hatten, sind so Sätze wie, boah, ich darf jetzt bloß nicht verlieren oder Gedanken in der Richtung. Auf jeden Fall, ja, das, was man sich dann, glaube ich, gerade wenn man irgendwie knapp den Anschluss kassiert hat. Danke, Rufus.
Wir haben wieder eine Katze im Podcast, ja!
Geil! Ja, der rastet hier gerade aus, der jagt sich mit der anderen Katze durch die Gegend. Ich hoffe, da passiert jetzt nicht allzu viel, aber gut. Das sind so Sätze, die man sich vielleicht auch einfach mal bewusst machen sollte, wenn man selber spielt.
Definitiv.
Nicht drüber nachdenken, dass ich jetzt verliere, sondern wenn ich 2-1 führe, dann habe ich ja, keine Ahnung, 70 Minuten lang die Gegner mit einem 2-0 eigentlich weg gehabt von mir. Ich kann den besiegen, ich besiege ihn schon die ganze Zeit. Warum sollte das in den letzten 20 Minuten jetzt nicht mehr klappen? Die Gedankengänge muss sich, glaube ich, jeder ein bisschen vor Augen führen. Die richtige mentale Herangehensweise ist bei FIFA einfach viel zu oft etwas, was man vernachlässigt auch, dieses ganz oft, dieser Gedankengang, boah, ich habe jetzt 5-mal den Pfosten getroffen, EA möchte jetzt nicht, dass ich gewinne, obwohl ich hier schon eigentlich 3-1 führe, die wollen es nochmal spannend machen, das sind so Dinge, die machen einen auch selbst kaputt. Ich meine, ich bezweifle nicht, dass es Spiele gibt, in denen komische Dinge passieren, das würde ich nie abstreiten, das hat jeder von uns schon mal erfahren, aber insgesamt ist es immer so, mir fällt da immer ein Satz aus einem meiner Lieblingsfilme ein. Es ist The Fighter, beziehungsweise Never Back Down heißt der. Und da sagt der Trainer zu seinem Schüler, denk immer dran, du bist in der Kontrolle, das Match zu entscheiden. Ja? Und so ist es eigentlich auch. Ja? Man hat immer alle Möglichkeiten und dieselben Möglichkeiten wie der Gegner, vor allen Dingen das Match zu seinen Gunsten zu entscheiden.
Und ich glaube, das muss man sich auch im Kopf halten, das hatte ich super häufig in der vergangenen Weekend League. Ich habe mehrfach auch Spiele verloren, die ich auch mit 2-3-0 geführt habe, weil irgendwann kam dieser Twist, wo man ein Gegentor kassiert und jetzt auch in dieser Weekend League, ich habe schon wieder irgendwie ein Spiel, mit 4-1 oder so geführt und plötzlich, nachdem der das erste Tor gemacht hatte, war das zweite, das dritte und das vierte irgendwie innerhalb von 10 FIFA-Minuten. Ich glaube, das sind so diese Momente, wo man anfängt, dann einfach zu zweifeln und sich wirklich, da muss man einfach nur anfangen, sicher den Ball zu halten. Für einfach nur so 6-7 Pässe, habe ich so das Gefühl. Wenn man dann wieder drin ist und merkt so, okay, ich kann den Ball gerade halten, ich habe die Ruhe, ich muss jetzt nicht direkt irgendwie schnell aufs Tor spielen Und das versucht dann, oder das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen üben, dass man eben nicht die risikoreichen Bälle spielt. Manchmal verschiebt einem EA natürlich auch den Ball noch und ne, der geht nicht dahin, wo man will, das kennt man auch, aber zumindest versuchen, diese Sicherheit aufzubauen, muss ich mich zumindest immer wieder dran erinnern. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der einem gerade in so Situationen mega hilft. Natürlich ist es jetzt ein ganz anderes Feeling, wenn ich jetzt Weekend League spiele oder eben irgendein internationales Turnier ansteht, aber ich glaube, da muss man hinkommen. Das sagen ja letztendlich auch alle Profis, dass man selbstkritisch ist und nicht EA dafür die Schuld gibt, dass man jetzt gerade den Ball verloren hat und so weiter. Weil klar, die Tore fallen auch teilweise super komisch und super dämlich, aber am Ende hat man selbst irgendwo vorher einen Fehler gemacht.
Genau so ist das. Und es gleicht sich auch, das sehen auch viele nicht, es gleicht sich auch über die Zeit immer aus. Also man kassiert komische Tore, aber man macht selber auch komische Tore, wo man dann aber nur drüber lacht und gar nicht so wahrnimmt, okay, ich habe gerade ein komisches Tor geschossen, jetzt habe ich ja wieder einen gut, so nach dem Motto. Und das ist auch ganz wichtig, dass man auch sowas erkennen sollte, dass man vielleicht selber auch manchmal ganz komische Tore schießt, die einen dann irgendwie, ja, bevorzugen quasi. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um die Weekend League geht und wenn man viel auf Twitter unterwegs ist und komische Gegentore sieht, man sieht gefühlt nie komische Tore, die man selbst schießt. Also, ja, das ist auch nochmal so ein Punkt.
Ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich, weil es ist nämlich diese selektive Wahrnehmung, die das auch einfach insgesamt so kaputt macht, glaube ich, weil man sich selbst dann auch eher nochmal die komischen Gegentore anguckt und denkt, boah, was für ein Scheißtor, eigentlich ist die ganze Weekend League mit der Szene schon wieder am Arsch, aber im selben Moment schießt man im nächsten Tor im nächsten Spiel ein Tor, wo man irgendwie fünfmal den Ball nicht verliert, obwohl der Gegner jedes Mal reintackelt, einen wegdrängt oder sowas und der kommt einfach nicht an den Ball. Das wäre so ein Tor, das würdest du sofort hochladen, eigentlich sagen, guckt euch den Scheiß mal an. Aber selber denkst du dir so, ja, da war ein bisschen Glück gehabt, aber ja,
passt schon.
Egal, hab ich gut gemacht, ja, ich habe ja auch gut gedribbelt und die Ruhe bewahrt und dann kommt er da halt nicht dran, aber ich finde, genau das macht es irgendwie dann so kaputt. Also ich habe auch ganz oft Tore, wo ich mir einfach nur denke, Alter, ehrlich, ey, eigentlich müsstest du ein Eigentor machen, weil du dich schämst für das Ding, was du gerade geschossen hast.
Das wäre auch total interessant, wenn die Community tatsächlich so ticken würde. Also wenn man wirklich sagt, okay, komm, das war so ein Lucky-Tor und ich habe mir dieses Tor überhaupt nicht verdient, ich hau jetzt selbst einen rein und dann spielen wir quasi normal weiter. Ich hatte letztens eine Situation, da hat mein Rechtsverteidiger, die Flanke kommt rein und der wirklich ein astreiner Kopfball. Also den kannst du nicht besser treffen. Ins eigene Tor halt. Also ich habe geklärt, aber also wirklich mit der Klären-Taste. Und das war auch so ein Ding, ich meine, das kannst du nicht beeinflussen. Du klärst, weil du davon ausgehst, ne, er versucht den Ball irgendwo weg vom Tor zu kriegen und er köpft ihn halt rein. So, das sind diese Tore, wo ich mir auch denke, so, Alter, nein, nicht dein Ernst. Das ist, sowas darf halt dann auch nicht passieren. Und leider sind die Gegner gerade in der Weekend League natürlich dann so, ja, geil, nehme ich mit. Weil am Ende muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Ich würde auch so ein Tor einfach dann mitnehmen aktuell.
Ja, klar.
Aber das ist auch so Community, die genau so funktioniert. Wer aber, um das jetzt kurz so aufzugreifen, ein tolles Tor hochgeladen hat, und das hat mich so ein bisschen an einen Post von Chewboy erinnert, der zuletzt auch nochmal ein Tor retweetet hatte, nämlich Ribéry und Robben gegen Manchester United Champions League Viertel- oder Halbfinale war das, glaube ich. Diese legendäre Ecke, Ribéry schlägt sie rein, Robben außerhalb des Strafraums, Direktabnahme, zack, ins Tor. Vorbei an Edwin van der Sar. Und so ein ähnliches
Übrigens Sport genau diese Assoziation, ich grätsch mal gerade rein, weil es gerade vor 52 Sekunden getweetet wurde, hat der FIFA E-World Cup aufgegriffen und Arjen Robben markiert da drin. So.
Ja, danke. Danke dafür. Jetzt mache ich sogar noch deren Social-Media-Arbeit.
Krass, oder? Alle likely-minded, sage ich mal.
Ja. Genau, und so ein Tor hat Salzo auch gemacht, deswegen habt ihr diesen Clip auch vorher gehört. Ziemlich geiles Tor. Er hat sogar Timed Finish benutzt.
Ja.
Deswegen, das ist für mich, ich benutze es gar nicht mehr. Also wirklich null. Und ich sehe immer noch in der Weekend League, ich hatte ein paar Mal Glück jetzt in dieser Weekend League, dass manche es benutzt haben und es komplett verkackt haben. Das hat mir das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Kenneth, benutzt du es noch? Beziehungsweise ist es bei den Turnieren noch so ein Ding, das zu benutzen? Weil man sieht ja auch nicht alle Spiele bei den Turnieren.
Also definitiv nicht mehr in dem Ausmaß, wie es letztes Jahr war. Letztes Jahr war es zum einen leichter zu treffen und zum anderen gefühlt noch ein bisschen effektiver irgendwie. Dadurch, dass es so leicht war, glaube ich aber auch, dadurch kam dieser Unterschied noch mehr zur Geltung. Ich weiß nicht, also jetzt aktuell in der Global Series gibt es sehr wenige, die es noch sehr aktiv und durchgehend benutzen. Es gibt vereinzelt Spots, wo Spieler es tatsächlich nutzen, aber auch nur dann, wenn sie sich wirklich sicher sind, dass sie gerade diese Ruhe und dieses Timing drauf haben. Weil wenn man gelb oder rot trifft, dann ist es dieses Jahr halt schon echt so, dass der Ball in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, in der Regel immer ja, sehr dürftig aufs Tor oder neben das Tor geschossen wird. Deswegen sehr bedachter Einsatz dieses Jahr vom Time-Finish. Aber wenn es dann so klappt wie bei Salzer jetzt mit dem nachgeahmten Tor von Ribéry und Robben, wenn es da dann auf grün klappt und der dann so einschlägt, dann sollte man zumindest im Hinterkopf haben, dass es vielleicht in einigen Situationen Mehrwert geben könnte.
Mehrwert, ich schlage jetzt schon wieder die nächste Brücke einfach, ist auch, dass jetzt nochmal für ein paar Tage das komplette Footbirthday-Team, also Team 1 und Team 2 in dem Pack sind. Leider war auf der Ankündigungsgrafik ein Spieler nicht dabei, der einzige Bayern-Spieler auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier irgendwie so ein Hidden Front ist oder so. Hernandez hat gefehlt, aber er ist natürlich trotzdem zu ziehen. Ich glaube, das wurde jetzt auch nachgebessert, also im Loading-Screen sieht man es auf jeden Fall. Ich finde, das ist jetzt so ein bisschen der typische Bait, den es ja auch jedes Jahr beim Team of the Year gibt, wo man irgendwie dann schon Packs zieht, obwohl nur 3 Spieler vom Team of the Year in den Packs sind. Und irgendwie 3 Tage später ist das komplette Team drin. Das ist ja eigentlich auch schon immer wieder so der Quatsch, wo ich mir denke, Leute, warum zieht ihr eigentlich schon so früh Packs? Da geht es ja dann auch nur noch drum, so dieses, ich will der Erste sein, der ein Team of the Year zieht, oder? Weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich jetzt viel höher, also doppelt so hoch eigentlich.
Ja, also ich verstehe diese Aufsplittung. Also die Aufsplittung an sich in diese 2 Teams verstehe ich, aber warum sie jetzt nochmal alle ziehen lassen, boah, ich weiß nicht. Da hätte ich mir vielleicht dann lieber 2, 3 coole SBCs noch gewünscht und dass man die anderen jetzt einfach nicht mehr ziehen kann. Also wäre, glaube ich, für alle ganz cool gewesen, hätte man jetzt noch 2, 3 coolere Karten oder coole Karten generell gehabt, die nochmal neu dazukommen, als dass man jetzt nochmal alle ziehen kann. Aber klar, es geht halt immer so ein bisschen um den wirtschaftlichen Aspekt bei EA, das kennt man. Aber ja, ob es jetzt interessant für die Community nochmal ist, weiß ich nicht. Ich habe gestern nicht viel dazu gelesen. Also weder Positives noch Negatives, es ist einfach da so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie mehr Insights zugelesen habt, wie die Community darauf reagiert hat. Aber mir ist es jetzt nicht so krass aufgefallen gestern.
Also, nee, dazu wurde großartig nichts gesagt. Die meisten waren so, oh cool, dann habe ich jetzt vielleicht wenigstens nochmal eine Chance auf Griezmann oder Mbappé.
Ja, genau.
Ja, klar, habe ich da eine Chance drauf. Lassen wir einfach mal so stehen. Die sind ja auch mit, glaube ich, die beliebtesten Karten. Zumindest sind es, also Mbappé ist ja krass steil gegangen im Preis, muss man einfach sagen. Aber das sind einfach die 5 Sterne Weakfoot, die ihn, glaube ich, so eskalieren lassen. Griezmann ist jetzt zurück auf den Preis gedroppt, bei dem er war, zwischenzeitlich auf 1,65. Da ist er jetzt wieder. Schade, dass ich eine Liste angefangen habe, sonst hätte ich ihn mir jetzt einfach nochmal kaufen können. Gebrochenes Herz an der Stelle einblenden, aber gut. Nee, also es ist okay. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es tatsächlich nochmal machen. Du sagtest SBCs, ich finde, hier kann man jetzt tatsächlich mal den Birthday Bag 2 aufgreifen, also die Wundertüte 2. Ich finde, die hätten sie jetzt durchaus gerne mal nur auf Footbirthday beschränken dürfen. Sie hätte dann auch teurer sein können, aber nur Footbirthday. Aber stattdessen ist es halt wieder so eine, wir schmeißen alles in den Sack und gucken, was rauskommt, SBC geworden. Und das fand ich schade. Beim ersten Mal fand ich es in Ordnung, nochmal fand ich die SBC ein bisschen schade.
Ja, vor allen Dingen, wenn dann der Output so schlecht ist. Also ich hatte in der ersten Partyback war es, boah, es war so schlecht, dass ich mich schon gar nicht mehr dran erinnere. Also, na doch, genau, es war Rashica. Also, okay, das ist jetzt nicht komplett Banane, aber es ist halt auch nur die Hälfte des Wertes, was man theoretisch hätte reinschmeißen müssen in diese SBC. Also ich glaube, die war so ein bisschen unter 200k. Rashica ist ein bisschen unter 100k. Und jetzt im zweiten Anlauf habe ich den Nandes bekommen.
Der tut schon weh.
Das tut wirklich weh. Also, das ist so ein Quatsch. Und ich glaube auch, man hätte es einfach, weiß ich nicht, ein 87er oder ein 88er Rating machen können, aber wirklich nur Food Birthday, das wäre so viel interessanter gewesen, vor allem auch, weil dann die Preise insgesamt nochmal weitergefallen werden von den Food Birthday Spielern, was gut gewesen wäre, weil Accessibility und so weiter, also, ne, dass man irgendwie mehr an diese Spieler rankommt. Ich finde es aber auch spannend, dass ja ein Mbappé, der hat ja einen Team of the Year, der ist billiger und der hat teilweise auch bessere Werte, der hat bloß eben nicht diese 5-Star-Weakfoot. Der hat 4. So, okay, das ist jetzt ein bisschen schlechter, aber jetzt, ich würde behaupten, auch nicht der krasse Unterschied. Aber, also das ist zumindest für mich nicht so ganz verständlich, auch warum, also das gleicht sich hundertprozentig wieder aus,
muss ich sagen. Da bin ich ehrlich, ich finde die 5-Sterne-Weakfoot so unheimlich brutal dieses Jahr, dass es mir das wert wäre, auf die, keine Ahnung, 128 Ingame-Sets oder was das sind, zu verzichten und mir den Food Birthday zu holen. Weil der, also, die Karten sind schon unterschiedlich, aber im Marksman sind die sich gerade im Dribbling und im Schuss dann am Ende so ähnlich, weil die haben beide 99 Tempo, dass es wirklich ganz, ganz minimale Unterschiede sind. Nochmal so, keine Ahnung, so 6, glaube ich, mehr auf Stärke. Ansonsten halt in Schuss die Sachen, du hast halt 99 Shot Power statt 95 und so, aber ich finde diese 5 Sterne Weakwood, auch wenn er vorher 4 hat, aber ich finde diese 5 Sterne machen ihn einfach noch unberechenbarer und noch ekelhafter und darum finde ich den Food Birthday vom Prinzip her geiler als den Team of the Year, wenn ich ehrlich bin.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich kann jetzt nochmal so einen kleinen Schwenker machen zu den Turnieren in der Global Series und auch da werden halt vorrangig Spieler mit 5 Sternen Weakfoot gespielt, einfach weil man kann 0,0 berechnen, wo der Spieler sich im Strafraum hinbewegen wird. Also du hast als Gegner schon alleine diese Angst im Kopf, okay, der kann sich jetzt nach links oder rechts drehen und der wird zu 100% genau den gleichen Abschluss finden. Von der Stärke her, von der Sicherheit, von der Konstanz, von allem. Wenn man 5 Sterne Weakfoot hat. Und ich glaube, dieser Aspekt ist brutal wichtig dieses Jahr. Also ich spiele jetzt auch selber in meinem Bundesliga-Team den Bellarabi, Guerrero und Havertz in der offensiven Dreierreihe. Und die haben alle 5 Sterne Weakfoot. Und es macht einfach so viel Spaß, weil ich einfach mich nach links oder rechts drehen kann. Und das ist einfach komplett egal. Und die Gegner wissen halt auch einfach gar nicht mehr, was sie verteidigen sollen. Weil bei Guerrero hat man eigentlich immer nur den linken zugemacht. Auf einmal muss man den rechten auch zumachen. Bei Bellarabi und Havertz waren es, glaube ich, vorher 4-4 bei beiden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auch da muss man jetzt aufpassen. Okay, der kann sich auch in die andere Richtung drehen. Und dieser 5-Sterne-Weakfoot-Aspekt, den finde ich dieses Jahr auch brutal wichtig, muss ich sagen.
Ich muss auch sagen, ich habe den Bellarabi habe ich auch. Und der hat auf der Base-Karte ja nur 80 Finishing. Wenn man den einfach so nimmt. Und ich habe dem jetzt auch ein Engine gegeben, weil er bei mir nur Flügel spielt. Und der hat jetzt, glaube ich, in 14 Spielen 3 Tore gemacht. Und das waren 3 so geile Buden, dass ich davon vollkommen überrascht bin. Ich finde den auch wirklich geil. Also auch im Verhältnis zu den Aufgaben, die fand ich, abgesehen von den Flanken, eigentlich relativ entspannt. Und selbst die Flanken gingen noch ganz gut. Mhm. Ich muss sagen, diese 5-Sterne-Weakfoot, das ist mir am Anfang auch vergleichsweise egal gewesen, muss ich sagen. Da fällt bei mir zum Beispiel so ein Drogba in die Kategorie. Ich habe ja den mit Baby? Mit müsste das sein. Mit Drogba aus den ersten Icon-Swaps. Und der hat ja auch nur 4-4. Aber da muss ich sagen, da fällt es mir ganz, ganz selten auf, dass der zum Beispiel nur 4 Sterne hat. Weil der bei mir mit links und mit rechts halt wirklich brutal abschließt. Der hat jetzt 195 Spiele und hat 194 Scorer, davon irgendwie 112 Tore und 72 Vorlagen. Der funktioniert bei mir einfach überragend. Und ich vertraue dem voll und ganz. Ich habe jetzt aber meinen Griezmann-Birthday ja verkauft. Und ich hatte Griezmann zwischendurch. Und der hatte in 12 Spielen 26 Scorer-Punkte. Und kein Gegner hat den verteidigt bekommen. Keiner wusste irgendwie, wie er da richtig ran soll, weil du links, rechts, egal wie du es machst, diese 5-Sterne-Weakfoot sind so unfassbar ekelhaft. Und ich glaube, darum ist dieser Footburst der Mbappé auch einfach so eskaliert. Und deswegen finde ich das Footburst-Event an sich ziemlich geil, weil wir einfach viele Spieler bekommen haben, die sonst eigentlich relativ unspielbar sind, die hier eine spielbare SBC bekommen haben. Und jetzt muss ich das nochmal kurz raushauen. EA hat's getan. Sie haben einen Torwart mit 5-Sterne-Skills gebracht und ich feiere es. Und ich feiere auch den Kult, der darum entstanden ist auf Twitter. Es gibt ganze Challenges, wo es darum geht, dass Leute mit dem Keeper über den ganzen Platz dribbeln und ich liebe es einfach.
Der würde übrigens auch in mein Team passen. Mit Ferdinand hinten drin.
Also ich habe ihn auch gemacht. Keine Ahnung, ob ich jemals spiele, aber ich liebe ihn einfach. Ich liebe es, dass er da ist.
Nee, ich habe ihn jetzt noch nicht gemacht. Ich habe nur gesehen, dass Swayback wollte ihn dann im Spiel in den Sturm stellen. einfach aus Chemiegründen. Und das hat natürlich nicht geklappt, das geht nicht. Aber ich fand den Ansatz sehr lustig. Und natürlich bietet das jetzt eine Menge Potenzial. Ich finde es auch absolut richtig, dass sie es gemacht haben, weil das war am Ende das, worauf alle noch gewartet haben. Es kommt ein bisschen spät, finde ich. Also ich hätte das cool gefunden, wenn das von Anfang an schon so gewesen wäre. Es ist auch da natürlich die Frage, wie viel bringt das? Aber allein für diesen Moment, für diesen einen Moment, den man vielleicht mal hat, wenn der Gegner auf einen zuläuft und dann kann man irgendwie mit einem Elastiko oder so am Stürmer vorbeimarschieren, dafür wird es sich schon lohnen. Also ich habe ihn noch nicht gemacht, ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn machen will, weil es sind halt nochmal 60, 70k oder so. Aber ich finde es tatsächlich auch witzig. Und auch ein Spieler, den man ja wirklich spielen kann. Und die richtigen Insider werden es wissen, eine Legende für MOOBA, der Kerl.
Eine Legende des Draft Story Cup.
Definitiv.
Pope the Hope. Ich weiß noch beim Draften damals, wie er nur noch Pope als Torwart zur Auswahl hatte und der dann einfach alles gerettet hat. Das war herrlich. Und deswegen finde ich es auch irgendwie schön, wenngleich das nicht für jeden so vielleicht im Gedächtnis ist, aber ich muss ihn haben. Ich kann aber tatsächlich, einen großen Kritikpunkt gibt es von den Leuten und das kann ich nachvollziehen. Sie haben gesagt, es ist schade, dass sie einen 5-Sterne-Torwart rausgebracht haben, der nicht zu den 5-Sterne-Innenverteidigern linkt. Und das wäre nun wirklich nicht schwer gewesen, weil das sind eigentlich, glaube ich, alles Franzosen. Außer Djene.
Ja, da wäre es lustig gewesen mit Loris, ne? Der hätte irgendwie genau. Dann ein Stern schwacher Fuß, aber 5-Sterne-Skills. Das wäre richtig gut gewesen.
Aber es ist wirklich schade eigentlich. Aber es ist cool. Ich freue mich über die SPC, die hat mir irgendwie noch so gefehlt. Ich feiere es. Wirklich finde ich gut. Und ich denke, da kann man auch einfach mal sagen, schade, dass es nur ein Torwart geworden ist. Das ist so meine einzige, das ist das Einzige, was ich wirklich, wirklich schade finde, dass nur ein Torwart bei zwei Teams gekommen ist und dann auch als SPC.
Ja, aber ich glaube, anders als SPC, ich weiß nicht, ich denke, es ist okay, weil der Preis ist auch an sich fair. So, das sind 60k, das ist schon bezahlbar, vor allen Dingen hat man ja eh irgendwie Untradables im Verein, mit dem man es günstiger hinbekommt. Ich finde es okay und klar, ein zweiter Torwart wäre cool gewesen, auch vielleicht einer, den man hätte verlinken können, damit man ein komplettes 5-Star-Skill-Team hinbekommen würde. So ist es jetzt leider nicht möglich, also zumindest nicht auf Full Chemistry, aber der Ansatz ist doch mal richtig. Und immerhin haben sie es noch gemacht, das wäre auch sehr schade gewesen, wenn nicht.
Ich möchte jetzt übrigens bei Kenneth im Team demnächst Pope sehen. Ich erwarte einen Clip.
Ja, das ist jetzt die offizielle Herausforderung für dich, Kenneth.
Okay.
Das Tor mit Pope einen Skillrun bis zum Tor hinzulegen.
Ich glaube, das könnte ich heute sogar noch mal probieren in der Weekend League, ja.
Oh, wenn du es in der Weekend League noch machst. Ui, ja, das wäre knackig.
Das fühlt er jetzt. Da fühlt er sich jetzt herausgefordert. Ich meine, Kenneth ist ja sowieso auch jemand, der ist ja selbst so ein kleines Mentalitätsmonster und auch jemand, der gerne Skills macht. Also falls ihr ihn noch nicht verfolgt habt, aber ich denke mal, viele werden ihn auf jeden Fall kennen. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Kenneth skillt auch gerne. Und wenn er nicht gerade haushoch zurückliegt und keine Lust mehr hat, weil sein Internet aktuell Probleme macht, dann kann man ihn auch nicht nur unter Captain Tsubasa finden, sondern auch gerne unter Captain Comeback, weil das schafft er auch ganz gut und gerne. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass du dir bestimmt durch deine Coaching-Fähigkeiten, sag ich mal, durchaus noch verbessert hast, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube aber auch, dass es andersrum geholfen hat, im Coaching den anderen Spielern, die ich coache, denen etwas mitzugeben, weil es bei mir eigentlich schon von Anfang an immer so ein Thema war, was bei mir eigentlich immer eher positiv als negativ war, wenn ich zurückgelegen habe und gemerkt habe, okay, da geht aber noch was. Ich habe noch nie einen Controller geworfen, Schrott gemacht, irgendwie sowas in der Art. Ich versuche immer ruhig zu bleiben natürlich. Da können wir vielleicht auch so einen Schwenk machen, wo ich gestartet habe mit FIFA, so richtig competitive und auf Twitch auch. Das war FIFA 17, da war ich tatsächlich noch Top 100 Spieler, auch Top 100 Monthly und war da auch einmal kurz vor beim ersten Regional, hieß es da glaube ich noch, im November, mich zu qualifizieren. Bin da aber, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, um wie viele Siege gescheitert, da ging es ja noch über die Weekend League. Aber auch da ging es schon immer los, dass ich sehr viel, ja, in den ersten Minuten nachlässig gespielt habe, würde ich mal sagen. Und immer viel geskillt habe oder versucht habe zu skillen und schöne Tore zu machen. Das war immer so mein Hauptaugenmerk, was dann manchmal dazu führte, dass ich natürlich mit 2 oder 3 Toren mal schnell in Rückstand ging, weil ich dann Konter kassiert habe. Und dann geht das manchmal schneller, als man möchte. Und ja, ich konnte dann aber immer relativ gut ruhig bleiben und wusste eigentlich relativ schnell, was ich bei den entsprechenden Gegnern machen muss, damit ich das noch drehen kann. Also ich habe da auch nach jedem Spiel immer meine Gegentore angeschaut und diesen analytischen Blick, glaube ich, ganz gut gehabt, was mir jetzt auch in diesen Jahren jetzt auch hilft, um vielleicht Dullen Mike oder auch den anderen Spielern vom VfL Wolfsburg, die ich jetzt in diesem Jahr besonders betreue und coache, ein Stück weit weiterzuhelfen. Also ich glaube, dass diese Erfahrung aus FIFA 17, FIFA 18, wo ich selber noch so auf einem besseren Niveau als jetzt, sage ich mal, gespielt habe, dass mir das deutlich hilft bei der ganzen Coaching-Geschichte. Also ja, es ging übrigens bei mir schon FIFA 12 oder 13 los. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwer weiß oder ob ich das überhaupt schon mal im Stream erzählt habe. Da hatte ich bei der VDFL teilgenommen, das war der Verband Deutscher FIFA-Ligen. Da gab es damals diese deutsche FIFA-Meisterschaft, die online ausgespielt wurde.
Davon hast du so ein T-Shirt, glaube ich, gell?
Genau, ja, da waren wir einerseits die beste Community-Liga. Wir hatten, ich war damals Teil einer Community-Liga, FFA-League hieß die. Da war ich auch noch bekannt als Nuri95. Dokai ist einer meiner Zuschauer auf Twitch, der damals auch schon am Start war. Der ist jetzt auf Twitch immer noch am Start, also der begleitet mich schon ein paar Jährchen. Und da waren wir tatsächlich die beste deutsche FIFA-Liga. Wir hatten da noch Daniel Tissarek, sagt wahrscheinlich auch dem einen oder anderen was. Der war auch bei uns am Start. Und ich glaube, der war da auch irgendwie im 16. Finale oder so. Ich bin da auch ins Achtelfinale gekommen. Und also war auch da schon mal ganz gut in FIFA, dann habe ich aber 3-4 Jahre mal so ein bisschen ruhiger gemacht und habe mein Abi gemacht, habe dann ja irgendwann angefangen zu studieren und da ging es dann los mit Twitch bei mir. Und da FIFA 17 dann auch relativ gut lief, ja, habe ich dann irgendwie so ein bisschen die Brücke geschlagen zu der ganzen E-Sport-Geschichte. Ja, und jetzt sitze ich hier. Also ein ganz cooler Weg eigentlich.
Und ich merke auch immer, wie einfach so ganz simple Sachen, wie die ein Spiel auch verbessern können. Ich hatte mal mit Erhan angefangen, eine Weekend League zusammen zu spielen und er hat mir so ein paar Tipps gegeben parallel und hat dann zum Beispiel gesagt, so benutz mal diese angelupften Pässe, also die mal Doppel-X oder Doppel-Dreieck spielt zum Beispiel. Und das habe ich dann ein paar Mal so bewusst gemacht und mittlerweile ist es so in mein Spiel integriert. Oder auch, ich wusste ewig lang auch nicht, wie man Dragbacks macht und so. Und das sind alles so Elemente, die sich so nach und nach in das Spiel reinbauen lassen. Und mit diesen ganzen kleinen Dingen, wenn man sie bewusst mal sich reinarbeitet, wird man insgesamt am Ende besser. Weil es ist zum Beispiel auch sinnvoll, ab und zu einfach mal Skills zu benutzen oder so. Das heißt, aber man muss sie auch üben und so. Und das weiß gar nicht, warum ich da jetzt drauf. Ich wollte es einfach nur gerade noch gesagt haben, was ich aber auch sagen will. Wir erinnern uns alle, ich habe gestern auch wieder darüber nachdenken müssen, wie geil das damals noch war mit FIFA 12. Das war noch richtig, richtig stark. So ohne wirklich fette Promos. Es gab ja keine Promos in dem Sinne. Aber es war trotzdem irgendwie super viel Content da. Es hat super viel Spaß gemacht, auch wenn die Möglichkeiten, das Spiel an sich zu spielen, total gering waren, weil es gab ja eigentlich nur die Pokale, ne, Bronze, Silber, Gold und dann noch die
Saisons. Die schmerzlich vermisst werden.
Ja, die wirklich schmerzlich vermisst werden. Das wäre jetzt eine super Edition wieder fürs nächste Jahr, weil auch damit kann man ja richtig viel machen, gerade in dem Konstrukt, wie es jetzt ist, auch was Aufgaben oder so angeht. Und das hatten sie ja damals auch schon gemacht mit, ich glaube, in FIFA 13 war es dann, mit den Special Cards, die es dann auch für den Turniersieg gab, beim Team of the Season oder so. Ich erinnere mich zum Beispiel an, wie heißt der Spanier, rechter Flügel, von Napoli, Callejon, genau. Und sowas wieder einzubringen, wäre, glaube ich, richtig cool. Das würde wieder richtig Laune machen. Aber damals eben auch, da gab es ja auch noch die Happy Hour. Erinnert ihr euch noch daran?
Ja. Da gab es tatsächlich einige sehr, sehr coole Sachen. Also diese Bronze-Silber-Gold-Turniere fehlen mir jetzt schon, seitdem die entfernt wurden, ganz aktiv, weil die für mich ein zentraler Bestandteil waren, auch zum Beispiel, um einfach Formationen und Spieler zu testen, um da ein bisschen vielleicht auch ein Gefühl für ein neues Team zu bekommen oder so. Und all das in Rivals oder in der Weekend League zu machen, ist unfassbar schwierig, finde ich. Und ich denke, dass die einfach wiederkommen sollten, weil sie auch den Karten einfach einen gewissen Mehrwert geben können, den sie jetzt aktuell nicht mehr haben. Bronze- und Silberkarten braucht kein Mensch mehr, außer für SBCs oder halt eben genau Ligen-SBCs. Du brauchst sie für gar nichts mehr. Die haben gar keinen Mehrwert mehr, außer vielleicht emotional, weil du nicht abwertend gemeint, du bist Kaiserslautern-Fan oder Cottbus-Fan, dann hast du so einen Spieler auf der Bank. Ja, einfach, weil es den da gibt als Bronzekarte oder so, jetzt überspitzt gesagt. Aber ansonsten kannst du mit den Karten gar nichts machen. Die sind nicht spielbar, die sind nicht zu Nutze, zu gar nichts. Und diese Bronze-Silber-Gold-Turniere, wie oft ich die gespielt habe, einfach mit so random Teams. Ich habe mal ein Oxford United-Team, ja, das mit Oxford United zieht sich bei mir so durch. Ich habe mal ein Oxford United-Bronze-Team gehabt und habe damit diesen Bronze-Cup jede Woche mal gespielt. Aber irgendwann war es dann halt auch so, dass die Leute gar nicht mehr Interesse daran hatten und diese Bronze Cup nicht mehr richtig gespielt haben. Ich habe teilweise 40 Minuten gesucht für einen Match, nur damit der Gegner nach 15 Minuten quittet. Das war ziemlich belastend, ehrlich gesagt.
Aber da war es ja auch noch möglich, mit Bronze-Teams zu spielen. Da war es so, da hatte ich, glaube ich, als Main-Team tatsächlich einfach ein Bronze-Engländer-Team. Und das war geil. Ich weiß nicht, ich hatte mit Bradshaw, der dann irgendwie ein Jahr später Waliser war, und mit Westcar, Craig Westcar. Das war so die absolute Legende. Der war da auch so bei knapp, also der war relativ teuer auch für einen Bronzespieler. Das war aber so die Karte, die jeder gespielt hatte, der ein Bronzeteam hatte, weil der irgendwie 88 Tempo hatte. Und da ging es ja nur um Tempo.
Ich erinnere da auch ganz gerne an die alte Karte von Mayuka oder so. Den kennen auch, ich glaube, unfassbar viele. Oder diese ganzen Silber-Brasilianer früher. Also ich meine, damit hat man doch auch einfach gern gespielt. Und klar, es ist das jetzt mittlerweile schwieriger, damit zu spielen. Aber es würde halt auch einfach Abwechslung reinbringen. Und kein Mensch, egal ob jetzt Mystery Ball oder Co., spielt doch da mit Silber- oder Bronzespielern, sondern mit einfach seinem Team, weil es sowieso keinen Einfluss auf Fitness, Verträge oder irgendwas hat. Und kann da drauf losspielen. Aber wenn es diese Dedicated Mode geben würde, kann ich mir vorstellen, dass die Leute schon anfangen würden, das auch zu nutzen, weil es halt einfach Abwechslung reinbringt. Und wenn man dann dafür auch verschiedene saisonale Rewards oder sowas reinpackt, das heißt, wenn du, keine Ahnung, diese Woche diesen Cup gewinnst, bekommst du einen geupgradeten Bronzespieler, der dann jetzt irgendwie Silber ist oder irgendwie so eine Turnier-Special. Das ist doch einfach auch Content für die Leute, die da Interesse dran haben, diese Turniere zu spielen. Das muss ja nicht jeder machen, aber wenn du die dann hast und hast dann dadurch so eine coole Special-Card, ist das doch eigentlich nice. Diese ganzen Sachen in Rivals, das ist doch eigentlich irgendwie das größte Problem. Die wenigsten von uns haben doch Lust, diese Aufgaben in Rivals zu machen einfach mittlerweile.
Ich finde deswegen spannend, dass man sich jetzt gerade ein 100k-Pack, ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal ein 100k-Pack geöffnet habe, aber dass man die komplett in den Freundschaftsspielen abreißen kann. Also finde ich jetzt, ist natürlich auch schwierig, weil man findet gerade online jetzt nicht immer auch jemanden zum Spielen dann. Also wenn man einfach nur so sucht, wenn man gegen eigene Freunde spielt natürlich, aber das ist schon echt schwierig, weil ich glaube alles außer, also es hat, war zumindest meine Erfahrung mal, dass alles außer Mystery Ball habe ich ewig gesucht und nichts gefunden. Aber spannend, dass man das rein in Freundschaftsspiel machen kann. Weil da ist es egal, was für ein Team, da kannst du ohne Verträge, ohne Fitness zu verlieren, kannst einfach mal durchballern. Und das finde ich absolut gut. Weil das ist auch fair, das kann man machen. Das ist gerade jetzt auch im Gedanken von Stay Home oder wie heißt die eigentliche Aktion? Stay and Play, glaube ich. Gibt zumindest ja auch diesen Cup, vielleicht bringen wir gleich auch noch kurz. Das ist genau das eigentlich, was es jetzt braucht. Dass man sich auch zu zweit, weil es ist nicht, es muss nicht online stattfinden. Das heißt, man kann es wirklich auf der Couch machen. Man kann sich das Team von irgendeinem PSN-Freund oder sowas holen und kann zusammen mit seinem Bruder oder so FIFA zocken. Und kriegt dafür am Ende noch ein 100k-Set. Finde ich gut.
Kenneth ist raus, der sagt nichts mehr.
Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen mit dem 100k-Set, deswegen habe ich da jetzt erstmal nichts zu sagen gehabt.
und so zu den Bronzespielern und Silberspielern, hast du die früher auch mal gespielt? Oder?
Ja, ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, FIFA 18, hatte ich, glaube ich, auch mal eine Weekend League mit Silberspielern gespielt. Da hatte ich auch relativ viele Brasilianer.
SV Meppen!
Ja, einmal.
SV Meppen hast du auch mal gemacht.
Genau,
ne?
Einmal auch mit dem SV Meppen. Ich glaube, das war sogar letztes Jahr. Und vor 2 Jahren hatte ich auch meine Weekend League und die lief sogar ganz gut. Ich weiß nicht mehr das genaue Ergebnis, mit Silber-Brasilianern. Und als ich glaube, ich hatte da einen Starspieler, das war Gabriel Jesus in Form. Und der Rest war halt nur bestückt aus Silberspielern und das hat echt Bock gemacht. Also ja, ich vermisse es auch so ein bisschen. Und ich glaube auch nicht, dass es so ein Mehraufwand wäre, das zu implementieren. Ich meine, Das sollte eigentlich relativ leicht umzusetzen sein, aus meiner Sicht. Deswegen verstehe ich das auch nicht so richtig, weil, wie du schon gesagt hast, Mero, die Bronze- und Silberspiele haben jetzt nicht mehr wirklich den Mehrwert. Also,
die haben gar keinen Mehrwert.
Bisschen traurig, ja.
Und das merke ich auch immer wieder. Also, selbst wenn man dann irgendwie, lass es jetzt nach 15 Spielen 10-5 oder, weiß ich nicht, 8-7 steht oder so. Aber so eine Weekend League, wo man einfach mit dem Team spielt, auf das man Bock hat, gerade so, wenn du sagst, okay, du nimmst ein Brasilva-Team, der Begriff kommt ja auch aus FIFA 12, ne? Muss man auch nochmal sehen. Und man stellt halt irgendeinen Starspieler rein, auch von mir ist eine Icon irgendwie, ne? Ronaldinho oder Ronaldo oder irgendeine coole Brasilianer-Icon und spielt dann sonst mit einfach Silberspielern aus Brasilien. Das kann auch mega geil sein. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man verliert, weil man sich denkt, ey, ja komm, der hatte halt auch einfach das bessere Team und so. Und ich habe meine 2-3 Chancen nicht gemacht, weil die Werte vielleicht einfach schlechter sind. Aber man hat trotzdem am Ende mehr Spaß und man geht es auch, finde ich, lockerer an. Zumal ja die Weekend League auch einfach nicht mehr wirklich wichtig ist. Also für unser einer sowieso nicht. Da ist es sowieso eigentlich nur, ja, ich meine, Kenneth, wir spielen es eigentlich auch nur, weil wir, ja, nichts Besseres zu tun haben.
Ja, warum spielt ihr eigentlich?
Warum spielt
das
eigentlich?
Warum genau?
Also, aber es ist trotzdem so ein Ding, dass man, das ist ein Plädoyer wieder für mehr Fun-Teams und für mehr Spielspaß, den man sich schaffen sollte. Und dass man einfach mal wieder einen Spieler sich nimmt und sagt, ich baue jetzt darum ein Team und spiele vielleicht sogar wirklich mit einem kompletten Silberteam. Übrigens, ich predikte, in der nächsten Season wird es auf jeden Fall wieder Icon-Swap-Aufgaben mit einem Silberteam geben. Das heißt, kauft euch jetzt einfach ein Silberteam und behaltet es, weil ihr werdet es brauchen und die werden hart teuer werden dann.
Ich bin mir ziemlich sicher, ich brauche keins kaufen, weil ich so viele Silberspieler im Verein habe, die weder was wert sind,
wahrscheinlich auch,
noch spielbar sind, weil sie weder interessant sind noch irgendwas, dass ich einfach daraus so ein 72-Chemie-Team basteln kann und damit spiele, so wie letztes Mal, und damit die Gegner auch einfach nerve dann, wenn es nicht squadbedded sein sollte oder sowas. Also ich habe dieses Jahr tatsächlich auch schon Silberteam gespielt, habe das aber im klassischen Freundschaftsspielmodus einfach gespielt, weil ich dann tatsächlich keinen Bock hatte auf Rivals und Gegner, die mir komplett über die Mittellinie schuschen oder sowas. Da habe ich einfach einen klassischen gespielt. Ich weiß gar nicht, was für ein Team ich da gebaut habe. Das war einfach, glaube ich, just for fun. Aber wir hatten ja auch letztes Jahr Aufgaben mit Silberteams in diesem Freundschaftsmodi, aber da wurde ja auch meistens geboostet. Ja, die Leute haben Tor geschossen, sind rausgegangen. Oder man hat sich zu Tode verflucht, weil der Gegner einfach sich nicht dran gehalten hat. Ja, der hatte den Teamnamen, dieses First Go Wins, so nach der Kategorie, und hat sich da nicht dran gehalten, wo ich mir dachte, ja, das hätte sie dir halt auch sparen können dann. Aber ich finde es einfach schade, wir haben so unfassbar viele Karten in diesem Spielmodus und benutzen davon sowieso nur eine Handvoll, weil es Meta ist, okay. Plädoyer für Fun-Teams in allen Ehren, okay. Aber am Ende macht es halt auch keinen Spaß so richtig, wenn alle anderen mit diesen Full-Meta-Teams kommen und dich irgendwie hops nehmen. Sondern du musst es dann, da musst du halt auch, da geht es dann auch, glaube ich, Richtung Right Mental Attitude. Ja, wenn du das Team nicht fühlst, dann macht es halt am Ende auch keinen Spaß. Wenn du auf Krampf versuchst, dir Spaß zurückzuholen, wirst du auch keinen Spaß haben, sondern du musst einfach in dem Moment was sehen, wo du denkst, Alter, da habe ich so Bock drauf, scheiß drauf, ob ich gewinne oder verliere. Ja, das war bei mir mit diesem Einkauf von Griezmann so, ich wusste nicht, ob der steigt, ich wusste nicht, ob der fällt, ich habe mal einen Verlust gemacht, weil ich dumm bin mit der App, ja, aber es, in dem Moment muss man einfach denken, boah, da habe ich voll Bock drauf. Ich habe jedes Jahr ein Schalke-Team mit allen Special Cards, habe ich dieses Jahr auch, habe ich auch schon in Rivals gespielt. Habe ich auch den Gegner schon nach 25 Minuten zu einem Rage-Fit bekommen, nachdem Gregoritsch einen Fallrückzieher gemacht hat. Ich weiß immer noch nicht, wie er das gemacht hat, ohne sich den Rücken zu brechen, aber muss man einfach Bock drauf haben. Und wenn man, das ist aber auch egal, ob das jetzt Fun-Teams sind oder Meta-Teams. Wenn man nicht so richtig Bock drauf hat, dann macht FIFA einfach keinen Spaß, egal wie.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich kann da ja aus eigener Erfahrung sprechen mit meinem 3-Sterne-3-Sterne Haaland vorne drin, mit dem ich jetzt, glaube ich, mittlerweile, wenn ich ihn jetzt verkaufen würde, 1,1 Millionen Verlust machen würde. Deswegen spiele ich ihn wahrscheinlich bis zum Ende einfach, nur aus Prinzip. Ja, also ich fühle deinen Aspekt auf jeden Fall. Ich baue mir auch immer nur Teams mit Spielern, auf die ich Bock drauf habe, auf die ich Bock habe, so. Weil man dann halt viel motivierter ist und es macht echt viel, viel mehr Spaß dann. Ja.
Was auch Spaß macht, ist, und das ist jetzt so ein Fußballthema, was wir aber gerade noch so spontan irgendwie beschlossen haben, heute aufzunehmen, weil es witzig ist, das ist FUMS. Die meisten werden es wahrscheinlich kennen, es ist ein Twitter-Profil, die machen einfach witzige Sachen rund um den Fußball. Und die haben eine Spieltagsspende, die sie regelmäßig machen. Und das geht ans Deutsche Kinderhilfswerk. Und dafür haben sie jetzt in dieser freien Zeit, wo ja auch nichts passiert irgendwie im Fußballbusiness, außer jetzt halt der Bundesliga-at-Home-Challenge, dazu könnt ihr auch die vergangene Folge noch anhören, Da haben wir drüber gesprochen. Haben sie jetzt einfach Aufgaben quasi, die erledigt werden müssen, in Anführungszeichen, um von ihrer Seite aus 10 Euro zu spenden. Und da sind dann so Sachen dabei, wie zum Beispiel, also für jede Begegnung, oder nicht für jede Begegnung, aber für eine Auswahl an Begegnungen gibt es jetzt Aufgaben, zum Beispiel für Paderborn gegen den BVB. Ein SCP-Profi stellt Marco Reus die Mentalitätsfrage. Finde ich schon mal ganz witzig. Oder auch bei, das ist tatsächlich schon passiert, da sind wir auch drauf aufmerksam geworden, bei der Partie Wolfsburg gegen Frankfurt war die Aufgabe Klaas, also Klaas Häufer Umlauf, nimmt das VfL Wolfsburg-Logo als Profilbild. Da sage ich, gut Kick. Hat funktioniert, also es sind schon mal 10 Euro safe.
Gut Kick an der Stelle, das funktioniert auf jeden Fall immer ganz gut. Und wir hatten es eben, glaube ich, noch mal kurz angeschnitten mit dieser Liga. Genau, wir haben ja jetzt ein Pendant, das ist ein tolles Wort, ne? Kann man sich auch schwierig machen, wenn man es unbedingt so aussprechen möchte. Mit der Stay-and-Play-Liga. Stay home, play together. EA macht jetzt ihre eigene Liga mit Fußballstars. Der Rio Ferdinand hat das auf dem Twitter-Profil und auf Instagram, glaube ich, auch angekündigt. Die großen Stars der Welt nehmen dran teil. Und wen haben wir da so ins Rennen geschickt gesehen schon, Mo?
Also wir haben jetzt zuletzt Joao Felix für Atletico Madrid gesehen. Wir haben Vinicius Junior bei Real Madrid. Ich bin gerade noch am gucken. Ich finde gerade die Tweets nicht. Vielleicht gehe ich einfach nochmal direkt aufs Profil von EA. Aber so gefühlt sind mehr gehypte Spieler. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass einfach die La Liga nochmal einfach mehr Hype-Spieler hat am Ende. Aber da ist einfach nochmal irgendwie gefühlt mehr Zug dahinter, jetzt als zum Beispiel bei der Bundesliga at Home Challenge, bei der dann eben auch mal einfach nur Ersatzspieler oder irgendwelche jungen Nachwuchsspieler dabei sind. Azpilicueta ist mit dabei, auch den kennt man, auch den hat man ja aber auch schon im Kontext von FIFA-Turnieren gesehen, gerade mit
Der war bei Hashtag United beim Pro-Club-Turnier zum Beispiel auch dabei.
Ja, oder der war auch bei der Weltmeisterschaft, war der auch schon zu Besuch, ich glaube vor 2 Jahren, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Also es sind durchaus namhafte Spieler dabei und es ist auch sehr cool, dass das so jetzt seine Kreise zieht. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende dann aussieht.
Ich finde es übrigens interessant tatsächlich, dass bei Real Madrid Vinicius Junior ins Rennen geschickt wird, während doch der Asensio schon bewiesen hat, dass er gut kicken kann.
Zweimal schon.
Ja, richtig, das finde ich sehr faszinierend. Kenneth, hast du denn bei deinen Reisen, ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen rumgekommen, wo warst du denn jetzt eigentlich überall schon durch deine Coaching Sachen, das will ich jetzt einfach mal gerade wissen. Hast du das so auf dem Schirm?
Habe ich auf dem Schirm eigentlich auch relativ genau. Also ich war jetzt 2-mal in Atlanta, unzählige Male in London. Also da weiß ich die genaue Anzahl nicht tatsächlich, genauso wie Bukarest. Da ist schon gefühlt mein 2. und 3. Zuhause. In Paris war ich vor kurzem noch. In Lissabon war ich einmal im Zuge vom DFB. In Berlin, Hamburg, also auch in Deutschland war ich eigentlich jetzt schon überall mal. Also es schlägt mich eigentlich so quasi überall hin. Ja, es ist auf jeden Fall eine mega Geschichte. Also ich bin im Sommer 2018 ja bei Stark Esports angefangen. Und in der ersten Woche, also das erste Wochenende, also ich war eine Woche da und das erste Wochenende darauf war direkt die WM, wo es direkt nach London ging. Also ich wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, was aber mega nice war. Also wirklich, wirklich krass, was ich da für eine Gelegenheit oder Chance bekommen habe, alles mitzuerleben. Ja, es ging dann relativ zeitnah auch das erste Mal für mich nach Amerika, nach Atlanta. Da war ich jetzt dieses Jahr jetzt auch nochmal. Also echt, echt krass, wie stark man rumkommt und wie viele verschiedene Länder man sieht und ja, es macht einfach mega viel Spaß und ich vermisse es auch aktuell, muss ich sagen. Ich habe da letztens nochmal mit einigen Spielern drüber geredet, die dann vielleicht auch manchmal sagen so, boah, jetzt dieses Wochenende da, das nächste Wochenende da, dann ist schon wieder das Wochenende da. Aber jetzt so langsam, wo gar nichts ist, lernt man das erst wirklich zu schätzen. Also es ist schon krass, wie sehr auch die ganzen internationalen Spieler, die man jedes Mal wieder sieht, einen ans Herz wachsen. Also das ist echt krass. Und also nur als Beispiel mal der Diogo aus Portugal, mit dem verstehe ich mich so gut. Und der ist halt auch auf jedem Event. Und immer wenn wir uns sehen, wir flachsen so ein bisschen miteinander. Es macht halt mega Spaß mit den ganzen internationalen Spielern, die auch immer durchgängig am Start sind und das vermisst man jetzt in der aktuellen Phase schon so ein bisschen. Deswegen finde ich es gut, dass dieses Stay and Play so ein bisschen aufgegriffen wird und zumindest ja den Spielern und vor allem der ganzen Community so ein bisschen was von zu Hause geboten wird. Ja, inwieweit das dann auch immer möglich ist zumindest. Aber bei Real Madrid hat es mich dann auch tatsächlich gewundert, dass der Marco Asensio nicht mit von der Partie ist, zumindest erstmal vor, also vorerst zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie ändern kann, aber das hatte mich auch gewundert, ja.
Ja, wobei Vinicius Junior gehört ja auch zu den Starspielern von FIFA 20. Mhm. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass der dann vielleicht auch bewusst dafür eingesetzt wird oder so.
Ja, das kann definitiv sein, das stimmt.
Ja, ich denke mal, das wird auch der ähnliche Grund sein, warum vielleicht auch Joao Felix dabei ist und vielleicht auch andere Spieler, die wir durchaus hier und da mal auf dem Cover oder in den, ja, im Menü oder so sehen immer wieder. Wir haben ja immer so Starfaces, sage ich mal, die man da sieht. Kevin De Bruyne, könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch dabei sein könnte. Mhm. Ja, das wäre
auf jeden Fall interessant. Van Dijk vielleicht auch noch, das wäre natürlich auch spannend.
Das wäre, glaube ich, auch ganz cool, definitiv. Aber insgesamt, ja, es ist cool, dass wir quasi jetzt eine Alternative bekommen zur Global Series. Ich denke, diese Global Series-Pause ist eine Sache, die auch uns betrifft, denn das war ja auch so unser Steckenpferd, an dem wir gearbeitet haben, viele Infos zu liefern für Leute, die da einfach nicht so in der Reichweite sind oder die Zeit haben, sich in dem Ausmaße damit zu beschäftigen. Und das fehlt halt auch aktuell komplett tatsächlich als Themenblock, weil FIFA eSports, es kommt langsam mit der Bundesliga at Home Challenge. Wir bekommen die Stay Home Play Together Liga. Wir haben das Quarantine. Da kommen so ein paar Sachen, aber die sind alle dann jetzt vor allen Dingen sehr lokal geprägt. Und ich glaube, das Ding von EA könnte jetzt halt ein bisschen größer werden. Und ich bin gespannt, wie es wird tatsächlich.
Aber um jetzt so ein bisschen auch die Ausfahrt Richtung Ende noch zu bekommen. Kenneth, du hattest gerade noch gesagt, Spieler, die auch Spaß machen. Die Frage, die ich diesmal nicht vergessen habe, Mero, weil ich möchte dich auch gleich fragen, was du denkst, wer mein Lieblingsspieler diese Woche war. Kannst du uns einen aktuellen Lieblingsspieler von dir nennen? In Foot.
Haaland, Future Stars. Mit großem Abstand.
Wer folgt auf Rang 2? Also, weil Haaland hast du jetzt uns ja schon so ein bisschen beschrieben. Wie groß ist der Abstand erstmal vielleicht, das ungefähr abzuschätzen? Und wer folgt dann auf Rang 2?
Boah, Rang 2 ist schon schwierig, weil ich aktuell wirklich oft die Teams wechsle und alle oder viele Spieler lassen sich ähnlich gut spielen. Mir macht aktuell Guerrero tatsächlich, also der Foot Birthday Guerrero, extrem viel Spaß. Der ist sehr beweglich, hat 5 Sterne Weakfoot. Man kann ihn ich spiele ihn aktuell als Zehner im 4-2-3-1 hinter Haaland und die beiden zusammen machen extrem viel Spaß zusammen. Man kann ihn allerdings auch als Achter oder als offensiveren Part auf der Sechser-Position spielen, wenn man irgendwie defensiveren Part neben ihm hat. Ich finde, der ist sehr, sehr flexibel einsetzbar und deswegen finde ich die Karte sehr interessant, auch gerade für den Preis. Also ja, Haaland, dann sehr großer Abstand und dann kommen relativ viele, aber dicht beieinander, die ich aktuell spiele. Also ein Havertz macht auch extrem viel Spaß. Aber wie gesagt, so Guerrero ist da schon einer meiner aktuellen Favorites, gerade wenn es um Bundesliga-Teams geht.
Und er ist natürlich auch relativ günstig mit 32k.
Genau. Ja, genau.
Okay, Mero, jetzt für dich die Frage. Ich habe dir schon geschrieben, mein Lieblingsspieler für diese Woche, es ist kein Bayern-Spieler, so viel sei schon mal gesagt. Es ist ein Spanier und er hat 3-3.
Also ich schwanke ja dazwischen, dass du den Ramos gemacht hast, das glaube ich aber nicht. Oder es ist der Fabregas, den du mal gemacht hast.
Es ist tatsächlich Fabregas. Den habe ich jetzt so ein bisschen aus der Not heraus in mein Team gebaut, zusammen mit Ben Yedder, Mbappé und, wer ist denn der Letzte noch? Mbappé, Ben Yedder. Ach genau, Osimhen, den habe ich vorne drin noch. Und Fabregas spielt auf der 10 und er ist wirklich überragend. Also natürlich, der hat jetzt nicht die krassesten Werte, aber der hat allein schon in einem Spiel auch wieder einen Hattrick geschossen. Plus einfach die Pässe und so weiter. Ich finde den großartig. Deswegen, ich bereue es definitiv nicht, A, ihn gemacht zu haben und B, ihn jetzt gerade spielen zu lassen. Ich werde ihn auch den Rest der Weekend League noch spielen lassen, weil ich bin komplett hin und weg. Großartiger Spieler.
Fabregas hatte vor, ich gucke mal gerade, in diese Generations, der hatte mal so eine richtig, richtig geile Karte, die ich geliebt habe. Ich muss mal gerade schauen. Ah, genau. Hier in FIFA 17, der 88er Man of the Match bei Chelsea. Da war er noch langsamer, als er aktuell ist, glaube ich. Also er hat 65 Pace auf der Karte. Okay, so langsam ist er im aktuellen FIFA-Teil nicht, aber viel schneller ist er auch nicht. Und diese Karte, ich weiß nicht warum, das war eine meiner absoluten Lieblingskarten. Und da habe ich das erste Mal in Ultimate Team tatsächlich falsche 9 gespielt. Und er war mein Mittelstürmer. Das hat er ja bei Barcelona damals auch ein paar Mal gemacht. Und diese Karte als falsche 9 mit Hunter war einfach der absolute Hammer. Weil er halt einfach 99 Stellungsspiel hatte mit 90 Finishing. Das war insane. Und dazu halt diese Passwerte. So ein richtiger Firmino-Vorreiter in dieser Rolle, finde ich. Firmino ist so ein Typ, der genau diese. Die beiden sind sich sehr ähnlich, finde ich, als Mittelstürmer oder als Stürmer generell, wenn man die da einsetzt. Haben beide so Attribute. Definitiv.
Sehr schön, dann fehlt jetzt noch deiner.
Ja, mein Spieler, der. Ich habe, glaube ich, gar kein FIFA gespielt bisher wieder. Doch, habe ich. Und was das angeht, dann. Da muss ich tatsächlich sagen, ich hatte ihn ja letztes Mal schon mit lobend erwähnt, als ich den Griezmann herzergreifend herausheben musste. Dann Ramsey, weil ich habe jetzt noch ein paar Spiele gemacht, ich glaube 6 Spiele. Ich hatte letztes Mal 12, jetzt habe ich 18. Und Ramsey ist mittlerweile bei einem Tor und 5 Vorlagen. Der ist einfach so unfassbar krass präsent im Mittelfeld. Der hat, glaube ich, auch, und da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, hoch Arbeitsraten. Und der ist Wahnsinn. Also ich bereue keinen Millimeter, genau, hoch, keinen Millimeter den gemacht zu haben. Diese 5 Sterne Weakfoot fühlen sich brutal an. Mit Shadow ist er ein klasse ZM mit 90 Tempo. Die 73 Stärke merkt man überhaupt nicht. Man hat das Gefühl, der ist viel, viel krasser. Der ist total beweglich, obwohl nur 80 Agility auf der Karte stehen. Ich weiß nicht, diese Karte flasht mich einfach komplett, um ehrlich zu sein. Und ich bin mal jetzt gespannt. Ich habe aus meinem Birthday Back 2, das habe ich jetzt nämlich noch vorhin gar nicht erwähnt, den Eggestein Birthday gespielt. Den werde ich jetzt mal testen. Aber ich bin leider nicht so überzeugt von der Karte, weil sie nämlich nicht viel besser ist als dieser Storyline Tolisso, den es vor Ewigkeiten gab. Ich glaube, in der ersten Season gab es den mal, diesen 85er Tolisso. Und rein von den Werten her nehmen die sich halt echt überhaupt nichts. Und ich weiß nicht, ob der so viel Mehrwert für mich hat jetzt in meinem Bundesliga-Team aktuell. Da hätte ich mich, also ich finde es cool, eine Birthday-Karte gezogen zu haben, aber es hätte schon irgendwie nochmal eine andere als ein Bundesligaspieler sein dürfen, weil von der Bundesliga habe ich einfach genug Karten.
Ja, ich kann da vielleicht auch noch ganz kurz was zu sagen, weil ich spiele den oder habe den Eggestein jetzt die ersten Spiele gespielt, auch in der Weekend League, neben Delaney auf der Doppel-6. Dadurch, dass er 5 Sterne Skills hat, macht er mir extrem viel Spaß, aber er ist, also nach vorne ist er okay, sage ich mal, aber nach hinten merkt man schon, er kriegt die Lücken nicht richtig zu und Zweikämpfe gewinnt er auch nicht so häufig, sage ich mal, im Vergleich zu einem Delaney oder so. Also er kann alles so ein bisschen, aber nicht so richtig gut. Aber die 5 Sterne Skills machen dann doch irgendwie so ein bisschen Spaß, deswegen habe ich ihn auch weitergespielt. Ja, also wenn man Bock auf Skillen hat, dann kann man ihn durchaus mal spielen, aber ist halt wirklich nicht so ein Muss, der Spieler.
Ich überlege ihn halt tatsächlich aktuell dann einfach in der Griezmann-Position einzusetzen und dementsprechend überlege ich dann irgendwie so einen Hawk oder so einen Sniper drauf zu ballern und ihn einfach mal als MS zu testen, weil als ZM brauche ich ihn halt echt nicht. Gerade im ZM jetzt im aktuellen Team habe ich halt Ramsey und Essien und da ist halt ein Eggestein, sorry, Alter, der fällt so weit hinten runter, dass ich einfach überlege, ob ich den nächste SBC packe, wenn einer kommt. So traurig ist das gerade, weil der Bakayoko ist auch einfach zum Beispiel viel, viel krasser. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gespielt habt, aber dieser Bakayoko ist ja komplett eigene Welt. Also der ist richtig insane, dieser Birthday Bakayoko. Shoutout an jeden, der den gemacht hat. Das ist unglaublich. Was für ein Viech das ist einfach. Aber ist nicht mein Spieler der Woche. Ramsey ist immer noch geiler. Also, ich denke, wir können dann auf jeden Fall zum Abschluss der Folge kommen hier. Wir haben eine Menge coole Eindrücke bekommen, auch über das Coaching, über vielleicht auch einfach Kenneths intensiven Austausch, den man da so mit den Spielern und nicht nur den eigenen, sondern eben auch anderen Spielern hat. Ja, die Szene an sich ist ja doch ganz gut verknüpft. Wir haben alle so unseren Spieler der Woche. Wir können festhalten, dass Foot Birthday eigentlich eine coole Promo war. Und wenn jetzt Mo nicht noch irgendwas hinzuzufügen hat, dann würde ich sagen, wir hören uns dann das nächste Mal wieder nächste Woche.
Das ist richtig, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Kenneth, dass du dabei warst. Für euch, falls ihr uns noch nicht folgt hier auf dem Podcast-Portal eurer Wahl, dann folgt uns mal gerne mit dem Podcast. Und ja, wir hören uns in der nächsten Woche sehr wahrscheinlich oder dann mal gucken, wann wir uns wiedersehen, wann wir uns wieder hören. Sehen macht ja keinen Sinn. Bei einer neuen Folge von der Ersatzbank bis dahin. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.